ARD. Hallo zusammen, herzlich willkommen. Fakt ab, eine Woche Wissenschaft hier. Heute mit mir, mit Sina Kürz und
Charlotte Grieser, hallo.
Wir schauen uns ja jede Woche an, was es so für spannende, interessante oder auch vielleicht absurde Facts und Studien in der Wissenschaft gab. Und wir haben auch wieder sehr schöne, absurde Sachen rausgesucht von der Erde und auch aus dem Universum.
Was hast du aus dem Universum?
Es gibt mehr Weiblichkeit im Universum aktuell für die nächsten 2, 3, 4, 5 Tage. Aber
also außerhalb der Erde, meinst du?
Genau, außerhalb der Erde, genau. Und dann gibt es auch noch eine neue Entwicklung, Dinge, die uns alle interessieren, zum Thema Essen. Im Universum. Ah. Da gibt es Fortschritte.
Oh, okay. Ich freue mich schon. Ja. Sehr gut.
Was hast du denn so mitgebracht, Charlotte? Starten wir doch mal bei dir.
Ja, also mein Lieblingsfakt der Woche ist, Mäuse, die fasten, haben mehr Sex.
Die Tiere, ne?
Die Tiere. Ja. Aber die wirklich wichtige Frage ist natürlich, gilt das auch für die Menschenmäuse? Genau, Sina, du hast direkt den Kern der Sache erfasst.
Und süße Mäuse.
Genau. So. Warum wird sowas überhaupt erforscht? Forschende vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen haben zusammen mit chinesischen Forschenden eine Mäusestudie gemacht. Der Versuchsaufbau ist einigermaßen kompliziert, wie das häufig so ist. Deswegen kürze ich hier mal ein bisschen ab zum Ergebnis. Seniorenmäusemännchen, ja, also wirklich schon alte Männchen, die über einen Zeitraum mehrerer Monate gefastet haben. Das heißt, die hatten immer 24 Stunden Futter zur Verfügung, dann 24 Stunden kein Futter. Das haben die mehrere Monate gemacht und dann wurden die mit Weibchen zusammengesetzt, mit jungen Weibchen. Diese fastenden Seniorenmäusemännchen hatten deutlich mehr Nachkommen als jüngere Männchen.
Mhm. So.
Und das ist natürlich eigentlich ein bisschen komisch, denn sie sind älter und haben nicht mehr so viele Spermien.
Ja.
Und dann haben die Forschenden beobachtet, die fastenden Opas hatten einfach deutlich mehr Sex. Also weniger Futter, mehr Sex.
Also es lag jetzt nicht irgendwie an der Spermienqualität oder so, die durchs Fasten besser...
Nein, die Spermienqualität war nicht besser. Sie haben einfach nur viel mehr geschnackselt.
So. Schöner Begriff.
Und es war ein Zufallsbefund, weil eigentlich wollten sie wissen, wenn männliche Mäuse fasten, welche Auswirkungen hat das auf den Nachwuchs? Also ist der gesund?
Mhm.
So, und dann haben sie gemerkt, okay, das ist vielleicht auch interessant. Wir gucken uns das mal genauer an. Und wollten dann wissen natürlich, warum ist das so? Warum haben die alten Männchen einen gesteigerten Sexualtrieb? Also dass das so ist, hat auch eine deutsche Studie 2023 schon mal festgestellt. Wenn männliche Mäuse mäßig Hunger haben, also nicht so richtig viel zu futtern kriegen, dann auswählen dürfen zwischen Sex oder Futter, dann entscheiden sie sich für Sex.
Mhm.
Nur wenn der Hunger zu groß wird, dann kommt das Futter zuerst.
Ah, okay. Die alte Frage. Food or Sex?
Ja. Okay, aber wir kommen zurück zur aktuellen Studie. Die haben wollten wissen, okay, warum ist das so? Warum haben diese älteren, fastenden Männchen einen gesteigerten Sexualtrieb?
Mhm.
Die haben eine geringere Serotonin-Konzentration im Gehirn. Serotonin, vielleicht schon mal gehört, Neurotransmitter, Botenstoff im Gehirn. Alle Säugetiere bilden den im Körper und zwar aus der Aminosäure Tryptophan. Tryptophan nimmt man über die Nahrung auf. Das ist bei uns genauso. So. Weniger Essen heißt weniger Tryptophan, heißt weniger Serotoninbildung.
Ja.
Und wenn die Mäuse dann davon sehr wenig haben, dann haben sie einen stärkeren Sexualtrieb. Bei viel Serotonin wird weniger gebumst.
Also das ist generell so, das wusste man auch schon vorher.
Mhm.
Das heißt, der Punkt ist einfach, dass sie das durch das Fasten eben dieser Wert...
Genau, dass das durch das Fasten ausgelöst wurde anscheinend.
Ach, krass.
So. Und dann haben die Forscher natürlich gesagt, können wir das auch auf Menschen übertragen? Denn auch Menschen haben ja Serotonin im Gehirn. Es funktioniert bei uns sehr ähnlich wie bei Mäusen. Und es gibt auch schon Studien, die einen Zusammenhang gefunden haben zwischen dem Serotoninspiegel und Libido.
Mhm.
Also mehr Serotonin, weniger Sex. Aber, und das ist der Knackpunkt bei Menschen, auch bessere Stimmung. So, wenig Serotonin, mehr Sex, aber wenig Serotonin wird auch mit Depressionen in Zusammenhang gebracht. Deswegen also Behandlung von Depressionen ist ein super schwieriges, komplexes Thema, weil das schlecht erforscht ist.
Ja, Riesenfeld.
Es ist total schwierig rauszufinden. Bei manchen Leuten funktionieren Medikamente, bei anderen nicht und so weiter. Das Fasten machen wir jetzt nicht auf. Aber viele PatientInnen bekommen Medikamente, die dafür sorgen, dass der Serotoninspiegel im Gehirn erhöht wird.
Mhm.
So. Weil man davon ausgeht, zu wenig Serotonin macht depressiv. Eine Nebenwirkung ist aber weniger Lust auf Sex, wenn man diese Medikamente nimmt.
Ach krass, ja. Das ist natürlich ein krasser Zusammenhang.
Also es ist eine ganz übliche Nebenwirkung davon. Also das heißt, es gibt schon diesen Serotonin-Zusammenhang auch. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt will ich natürlich irgendwie wissen, wie ist das denn jetzt bei Menschen?
Wie du schon am Kichern bist, Charlotte.
Das essen. Das finde ich total spannend. Ja. Also ich faste zum Beispiel nicht, aber es gibt ja total viele Menschen, die machen gerade so Intervallfasten, ne? Also irgendwie 12-8 oder so. Ne, also irgendwie so und so viele Stunden was essen und so viele Stunden dann nix essen oder so. 12 Stunden lang nix essen und dann 8 Stunden was essen. Dann hast du die 24 Stunden oder nicht 8 Stunden komplett durchessen, aber innerhalb von 8 Stunden isst man dann was. Oder Leute, die halt so Heilfasten machen, also dann wirklich über eine Woche oder 10 Tage gar nichts essen. Und Intervallfasten ist tatsächlich bei Nagern gut erforscht und da hat das tatsächlich viele Vorteile für die Gesundheit der Tiere und auch für die Langlebigkeit, aber bei Menschen ist es nicht gut erforscht. Also es gibt Studien dazu, aber die sind im Ergebnis total inkonsistent. Was ich gefunden habe, war eine Studie von 2016, die haben Menschen untersucht, die über 2 Jahre 25% weniger Kalorien zu sich genommen haben im Vergleich zur Kontrollgruppe. Und die hatten, nach eigenen Angaben, muss man natürlich dazu sagen, eine stärkere Libido.
Okay.
So. Also das heißt, weniger Essen, mehr Sex.
Ja, genau, also höhere Libido.
Oder mehr Wunsch nach Sex, sag ich mal. Ne? Bei den Mäusen ist der Konsent nicht so zentral wie bei Menschen. Wir fragen ja, ob eine andere Person Sex mit uns haben möchte. Aber zumindest der Trieb ist offensichtlich da, zumindest bei den Befragten dieser Studie, stärker gewesen. So. Aber dann frage ich mich, was ist denn jetzt der Takeaway so? Also kriegen wir durch Fasten, aka absichtlich weniger Kalorien aufnehmen, mehr Lust auf Sex? Oder ist das der Trick unseres Körpers? Ich habe zu wenig gegessen, ich habe sowieso schlechte Laune. Also so läuft es bei mir, muss ich sagen. Dann steigert mein Hirn mal eben die Libido, damit ich wenigstens ein bisschen Spaß im Leben habe oder damit ich abgelenkt bin oder so. Also, naja.
Aber
naja.
Mich erinnert das, wenn ich mal kurz sagen kann, total an dieses Notbrüten, kennst du das von Tauben? Weil ja immer irgendwie die Idee da ist, wenn Tauben zu wenig Nahrung bekommen, dass dann vielleicht auch weniger Viecher sich fortpflanzen. Aber das ist ja anscheinend bei Tauben, glaube ich, gar nicht so. Denn bei Nahrungsmangel ist es eher so, dass sie mehr nisten und mehr brüten.
Echt?
Ja, weil das ist eine Frage, die ich mich gerade stelle. Also macht es Sinn für den Körper oder für die Evolution, wenn man irgendwie wenig Nahrung gerade bekommt, zu sagen, okay, vielleicht machen wir jetzt einfach mal schnell ein bisschen Fortpflanzung, dass wir jetzt noch irgendwas gemacht haben, bevor wir hier verhungern? Ist es vielleicht, also ich frage mich eher solche Sachen gerade noch dazu.
Ja, das könnte man natürlich, ich meine, das kannst du so oder so sehen. Ne? Man könnte sagen, so wie du gerade meintest, ja, lieber jetzt schnell noch fortpflanzen, bevor ich verhungere.
Ja, ja, genau.
Ne? Und meinen Genpool nicht mehr weitergeben kann. Oder ist es nicht andersrum total schwachsinnig zu sagen, in Zeiten, wo es wenig Nahrung gibt, noch viel Nachwuchs zu zeugen, weil den kann man ja dann auch nicht ernähren.
Ja, ja, genau. Das ist so ein bisschen das Paradoxe daran.
Tja.
Aber du weißt gerade nach was ganz anderem, noch hinter einer ganz anderen Frage.
Also wir wissen ja nicht, wie es jetzt bei Menschen ist. Ich habe eine völlig unrepräsentative Umfrage auf Instagram gestartet und also da war es eher so, also die Frage, die ich gestellt habe, war, habt ihr mehr Lust auf Sex, wenn ihr fastet? Und damit sind natürlich auch nur Leute angesprochen, die überhaupt fasten. Und da war es so, 2 Drittel haben gesagt nein, 1 Drittel hat gesagt ja. Also, naja. Aber wie gesagt, völlig unrepräsentativ.
Das sind unsere Faktabergebnisse. Aber vielleicht gibt es ja den einen oder anderen, der gerade jetzt alles stehen und liegen lässt und denkt, ach, deswegen geht's bei uns zu Hause so in der Kiste rund, wenn ich mal irgendwie mein Frühstück und mein Mittagessen habe ausfallen lassen. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen jetzt irgendwas klarer geworden, oder?
Also ich scheue mich jetzt an dieser Stelle zu sagen, schreibt uns doch mal nichts für euch. Das dürft ihr ganz privat für euch behalten.
Genau, also natürlich dürft ihr alles mit uns teilen, was ihr gerne mit uns teilen möchtet, aber wir rufen nicht aktiv dazu auf, dass ihr diese Erfahrungen mit uns teilt.
Aber manche Sachen dürft ihr mit uns teilen. Also wir hatten zum Beispiel letzte Woche das Thema Naturerlebnisse helfen gegen Schmerzen, also wirken analgetisch. Und dazu hat uns Claudia geschrieben. Und sie meinte, naja, sie kann jetzt natürlich nur N gleich 1 von ihrer eigenen Erfahrung berichten. Aber sie meinte, bei uns im Krankenhaus gibt es so eine Aufwachstation nach OPs. Und da ist an der Decke so ein schöner Himmel mit Wolken und Baumkronen dran. Und ihr hätte es total gut getan, nicht an so eine öde Decke zu gucken, als sie da aufgewacht ist.
Oh, das ist aber wirklich süß.
Das kann ich auch wirklich gut verstehen, Claudia.
Ich kann das auch sehr nachvollziehen. Schon alleine, kann ich sehr, sehr nachvollziehen, gerade wenn man in so einer Situation dann ist. Das ist aber süß. Vielen, vielen Dank. Wir kriegen auch andere Verständnisfragen zu Themen, die ich nicht zu Ende erklärt habe. könnte man auch mal einen Übergang machen. Denn Anja aus Darmstadt hat uns eine Frage gestellt zu dem Thema von, jetzt muss ich rechnen, vorletzte Woche war es, glaube ich, zum Thema, leben wir alle mit unserem Universum in einem riesigen schwarzen Loch? Ich weiß nicht, ob du das Thema mitbekommen hast, Charlotte. Da ging es, um es einmal nochmal kurz zusammenzufassen, ging es darum, dass das James-Webb-Teleskop, unser schönes James-Webb-Teleskop, wieder ein hübsches Bild gemacht hat von dem, was es so sieht. Und man aufgrund der Beobachtungen, die man auf dem Bild hat, wieder eine These etwas unterstützen konnte, die Black-Hole-Cosmology-These, die besagt, dass vielleicht unser ganzes Universum in einem riesigen rotierenden schwarzen Loch drin ist. Weil man einfach die Galaxien auf dem Bild sich angeguckt hat und gesehen hat, die rotieren, ne, die sind ja so spiralförmig, Spiralgalaxien, ne, die rotieren alle in, also die meisten, zwei Drittel, rotieren in eine ganz bestimmte Richtung, nämlich im Uhrzeigersinn.
Also wir verlinken die Folge natürlich auch nochmal in den Shownotes, da könnt ihr dann nochmal genauer nachhören. Aber okay, Anja hatte eine Frage.
Genau, und Anja hatte nämlich eine Frage dazu, sehr berechtigt sogar.
Hallo, liebes Fakt-Up-Team. Ich finde euren Podcast immer noch super, aber die letzte Folge hat mich mit einer Frage zurückgelassen. Und zwar, ist es nicht eine Perspektivfrage, in welche Richtung Objekte oder Galaxien im leeren Raum rotieren?
Ja, also wieso kann man davon ausgehen, wenn ich mir so ein Bild angucke von einer drehenden Galaxie, dass sie im Uhrzeigersinn dreht? Denn sie dreht sich ja offensichtlich nur von meiner Position aus, von meiner Blickrichtung aus gesehen in eine Richtung. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich. Wenn ich auf der anderen Seite des Universums bin, dann ist es vielleicht entgegen des Ja, okay.
Genau, und das ist eine völlig berechtigte Frage. Anja, ich habe mir diese Frage auch gestellt. Viele aus dem Internet haben sich diese Frage auch gestellt. Und ich habe auch eine absolute Rotationsverständnisschwäche. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kriege schon einen Gehirnstau irgendwie, wenn ich darüber nachdenken muss, dreidimensionales Denken, wie sich irgendwas dreht, ne? Und ich hoffe, es hat auch niemand gesehen, als ich vorletzte Woche mein Handy in der Hand hatte und das so gedreht habe und versucht habe, von jedem Winkel einmal dieses drehende Handy zu begutachten, weil ich mich auch gefragt habe, so, hä, wie kann man denn sagen, dass sich diese Galaxie im Uhrzeigersinn dreht? Ist es nicht vielleicht von der anderen Seite anders? Und ja, ist es tatsächlich auch. So. Also, warum gehen die davon aus, also, wieso kann man sagen, alle drehen sich im Uhrzeigersinn? So. Wie du schon gesagt hast, Anja, es kommt auf die Blickrichtung an und genau darum geht es. Also wenn das James-Webb-Teleskop 263 Galaxien beobachtet und zwei Drittel davon drehen sich von dem Teleskop aus gesehen im Uhrzeigersinn und ein Drittel gegen den Uhrzeigersinn, so war es auf der Aufnahme, dann stimmt es natürlich, stände ich auf der anderen Seite des Universums und schaue in Richtung James-Webb-Teleskop und schaue mir all die Galaxien zwischen mir und dem Teleskop an, dann ist es ja genau andersrum. Dann sehe ich, zwei Drittel drehen sich jetzt gegen den Uhrzeigersinn und nur ein Drittel dreht sich im Uhrzeigersinn. Und der Punkt ist, egal von welcher Seite ich schaue, im besten Fall sollte es immer ungefähr 50-50 sein. Und das ist es nämlich eben nicht. Das ist nämlich der Punkt.
Also es ist nicht zufällig verteilt, sondern es ist...
Genau, es ist nicht zufällig verteilt, sondern es gibt immer, je nachdem von welcher Richtung ich schaue, eine bevorzugte Drehrichtung. Und das ist einfach der Punkt. Deswegen geht man davon aus, okay, warum drehen die sich nicht alle statistisch ungefähr in unterschiedliche Richtungen dann, ne? Also in die eine und in die andere, sondern warum gibt es so eine bevorzugte Drehrichtung? Das ist alles. Es ist sehr verwirrend. Bei mir dreht sich auch alles, wenn ich viel darüber nachdenke.
Also wenn ich das nächste Mal auf der anderen Seite des Universums unterwegs bin, dann weiß ich, warum sich nicht alle, nicht 60% der Galaxien in im Uhrzeigersinn drehen, sondern dann andersrum. Sina, ich finde übrigens, du solltest diese tolle Show, die du gerade mit deinem Handy gemacht hast, die ja niemand sehen konnte, du solltest das nochmal aufnehmen. Und
ja, aber weißt du, wie man sich vorkommt, weil du liest das und Anja ging es wahrscheinlich genauso und denkst so, hä? Moment. Und das Erste, was ich mache, ist, ich kann mir das in meinem Kopf nicht vorstellen. Ich brauche jetzt irgendwas, was sich dreht.
Das heißt, du nimmst einfach irgendwas in die Hand und drehst. Ja, aber das ist doch eigentlich
okay.
Gut.
Muss ich mich dafür schämen?
Überhaupt nicht.
Ist voll in Ordnung.
Es ist auch total sinnvoll, an den Händen abzuzählen, wenn man mit Zählen irgendwie nicht,
wenn man bis,
nicht zurechtkommt.
Ja, mache ich auch, wenn ich bis 4 zählen muss und nicht klarkomme.
Jedes
oder 5-3 rechnen
richtig.
Muss, dann mache ich das auch immer. Auch das ist aber okay.
Das ist völlig
in
Ordnung.
Wenn man Dyskalkulie hat.
Das ist auch okay, wenn man keine Dyskalkulie hat.
So, apropos Fasten und apropos angenehme Themen, über die wir sprechen, fangen wir jetzt mal an mit einem guten Thema, Essen im All.
Ja, im All wird nicht gefastet.
Genau, im All, also vielleicht, je nachdem wann die Lieferung kommt, hast halt Pech. Ne?
Ja, aber du hast halt nicht so viele Sexualpartner zur Auswahl. Ne?
Ja, das stimmt natürlich, ne? Aber man kann ja auch seine Libido anders befriedigen.
Korrekt.
Anderes Thema. Es gibt ein neues Gericht, würde ich mal sagen, was getestet wurde im All. Ja, und zwar Misopaste wurde hergestellt auf der Internationalen Raumstation. Weißt du, was Misopaste ist?
Sind das, fermentierte Sojabohnen, oder?
Ja, genau, genau. Das ist wieder so ein fermentiertes Zeug. Das ist diese Paste, die man immer nimmt für Miso-Suppe zum Beispiel. Ja. Ne? Das ist so eine so ein japanisches Gericht. Also ich kenne es zumindest aus der japanischen Küche. Ne? Oder für Ramen oder so Nudelsuppen.
Brühwürfel extended. Das ist so richtig, knallt halt deutlich mehr.
Ja, genau. Man kann so sagen, genau. Es ist so eine braune Paste einfach. So eine sehr braune, dickflüssige, zähe Paste einfach, die man dann...
Habe ich, glaube ich, im Kühlschrank stehen, ja.
Hast du sogar im Kühlschrank, ja. So, und richtig ist es fermentiertes Zeug auf Sojabohnenbasis. Ich glaube auch noch mit Reis oder irgendwie so einem Produkt wird das dann irgendwie fermentiert und dann hat man eben irgendwann Miso-Paste. Und das ist ein sehr gutes Nahrungsmittel, gerade so fermentierte Sachen. Warum fermentiert man Essen?
Haltbar.
Wegen Haltbarkeit. Und wenn wir halt eben den Blick haben auf vielleicht potenziell spätere Langzeitmissionen, ne, wo wir eben nicht nur 400 Kilometer über der Erde rumfliegen und quasi Essen bestellen können, sondern was ist, wenn wir irgendwo hinfliegen, wo wir sehr weit weg sind von Essen, dann müssen wir uns irgendwie selber ernähren können auf so einer Langzeitmission.
Da kommt dann der Pizzalieferdienst nicht mehr hin.
Genau, der ist einfach, der Lieferradius zu groß und dann müssen wir uns halt irgendwie selber versuchen. Müssen wir selber kochen mal abends, ne? Gibt's halt keinen Lieferdienst. So, und Fermentationsprozess ist ja etwas, was wir auch schon können, ne? Also was Japaner können, können wir schon lange. Hashtag Sauerkraut. Und für mich war zum Beispiel in der veganen Phase Sauerkraut auch unglaublich wichtig, wenn ich irgendwo unterwegs war, um was Deftiges zu essen, irgendwas, ne? Finde ich Sauerkraut einfach eine gute Sache. Den Fermentationsprozess, also wenn man überlegt, wie funktioniert das genau, ne? Da kommen ja dann Bakterien oder irgendwie anderes organismisches Viehzeug kommt ja in das Lebensmittel rein, ne? Sorgt dann eben für den Fermentationsprozess.
Milchsäurebakterien.
Ja, oder sowas, genau. Sorgt für den Fermentationsprozess und dann haben wir eben irgendwann eben dieses etwas länger haltende Lebensmittel. So. Und es ist ja ganz spannend, gerade für die Forschung, sich solche Prozesse, in denen eben so sowas wie Bakterien involviert sind, in Schwerelosigkeit anzuschauen oder generell im Weltall, ne, wo zum Beispiel erhöhte Weltraumstrahlung und so auch auf den Prozess irgendwie einen Einfluss hat. Deswegen ist es gar nicht schlecht, wenn man das mal ausprobiert. Und daher kommt die Idee, lass doch mal Miso-Paste machen. Deswegen gab es 2020 ein Experiment, ne, das sind jetzt so Ergebnisse. Eine Portion Miso im All für 30 Tage fermentiert, 2 Portionen als Vergleich unten auf der Erde, einmal in Kopenhagen, einmal in Cambridge, wo es, glaube ich, keinen Unterschied geben wird, aber egal. Und dann wurde getestet. Fertig fermentiert, wieder runtergeschickt und wie schmeckt es? Und das ist dann der schöne Teil von so einer Studie, ne? Man probiert die Miso-Paste und guckt und es ist tatsächlich ein Unterschied im Geschmack. Also es wird gesagt, dass die Miso-Paste aus dem Weltall etwas salzigeren Umami-Flavor hat und dass es sehr viel mehr nach Roasted und Nutty Flavor ist, also ein bisschen nussiger, ein bisschen gerösteter, anders als die Miso-Paste, die auf der Erde fermentiert wurde. Klingt gut, oder? Klingt nicht gut?
Ja, klingt total interessant. Ich frage, bei mir rattert es sofort los, woran liegt das denn? Also salziger würde ich dann denken, naja, vielleicht geringere Luftfeuchtigkeit, also einfach geringere Feuchtigkeit oder so.
Der Grund dafür ist halt ganz klar, dass diese Bakterien und diese Organismen, die irgendwie an diesem Fermentationsprozess beteiligt sind, dass die einfach anders vielleicht arbeiten in Schwerelosigkeit und in Weltraumstrahlung. Also das muss irgendwie die Ursache sein. Ich bin jetzt nicht sicher, in welchem Laboraufbau auf der ISS diese Miso-Paste angerührt wurde. Die haben ja keine Küche da, weißt du? Und ein Schneidebrett oder so, sondern das wird ja schon irgendwie, ich gehe mal davon aus, dass sie schon geguckt haben, dass es irgendwie unter ähnlichen Bedingungen sozusagen läuft wie auf der Erde, aber eben Schwerelosigkeit und erhöhte Strahlung und so ist halt da drin. Und da funktionieren manche Einzeller oder auch Bakterien einfach so ein bisschen anders. Es gibt ja schon lange irgendwie so Experimente mit Pantoffeltierchen zum Beispiel, die sich anders verhalten oder auf Schwerelosigkeit reagieren. Oder ein großes Problem ist ja auch, laufen ja auch medizinische Experimente, sowas wie Osteoporose ist ja so ein Problem im Weltall. Ne? Also solche Sachen sind halt schon lange bekannt und an denen wird geforscht. Und dass dann, welches Miso-Bakterium es auch immer ist, welcher Organismus es auch immer genau ist vom Fermentationsprozess, ja, Fermentationsbakterien oder so, dass die auch denken, hier ist es irgendwie anders als auf der Erde, dass denen das auffällt und die dann vielleicht ein bisschen anders arbeiten. Das ist wahrscheinlich einfach der Grund. Aber kann ja auch anscheinend positiv sein, je nachdem, wenn man mehr so ein roasted nutty Flavor mag in seiner Miso-Paste.
Ja.
Das ist ja ganz geil. Könnte man einen Markt machen.
Das ist auch, ja, das ist dann natürlich das Nächste, ne? Ob man quasi die im All fermentierte Miso-Paste nicht auf der Erde für teuer Geld verkauft. Aber ist das auch bei anderen Lebensmitteln so, die im All hergestellt werden, dass die anders schmecken?
Also die haben ja schon verschiedene Sachen, glaube ich, getestet. Ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt nicht den ganzen Speiseplan. Das meiste an Essen wird ja, was die Astronautinnen und Astronauten essen,
wird geliefert,
ne, wird hier unten hergestellt. Und die können das, glaube ich, sowieso schon schwer einschätzen, weil der Geschmackssinn ja auch verändert ist in Schwerelosigkeit, ne? Weil sich eben die Nasennebenhöhlen, die gehen ja zu, ne? Dadurch, dass man durch die Schwerelosigkeit irgendwie einfach dieses Puffy Face zum Beispiel hat und diese ganzen Sachen, die man da oben im Kopf hat, so ein bisschen anschwillen, ne? Hat man auch so eine zue Nase wie bei so einem Schnupfen. Man schmeckt also einfach auch weniger und dadurch ist das eh alles schon so ein bisschen anders. Aber bei der Herstellung von Essen, ich meine, Fermentation ist ja jetzt wirklich so ein anderer Ablauf, als wenn da eine Kirschtomate wächst oder so. Wir erinnern uns an die fliegende
Kirschtomate
auf der ISS.
Ich werde nie die verschwundene Kirschtomate vergessen.
Vielleicht
so
finden
furchtbar.
Wir die Folge, die können wir auch noch in die Shownotes packen dann. Aber da weiß ich jetzt nichts drüber, ob diese Kirschtomate besonders süß geschmeckt hat oder besonders
schimmlig.
Besonders schimmlig, die wahrscheinlich. Aber das hat nichts mit Schwerelosigkeit zu tun.
Ja, Sina, du machst ja gerne immer Übergänge aus der Hölle. Ich mache jetzt auch mal einen. Ob das stattfinden wird mit dem Sauerkraut, könnten PsychologInnen vielleicht bald vorhersagen, denn ich habe weissagende PsychologInnen gefunden von den Unis Mainz und Bern.
Ach so.
Okay. Es geht aber leider nicht um Sauerkraut, in dieser Studie zumindest. Wer weiß, was die noch alles können. Also PsychologInnen der Unis Mainz und Bern können voraussagen, ob sich ein Paar, also ein Liebespaar, innerhalb der nächsten 2,5 Jahre trennen wird.
Wow, okay, das ist krasser als Sauerkraut herstellen, ja.
Ja, oder? Also sie brauchen natürlich die Mitarbeit dieser Paare, ne? Die müssen was zur Zufriedenheit in ihrer Beziehung sagen. Ja. Einfach nur so von außen angucken und so. Also, es ist wissenschaftlich fundiert, es ist keine Hexerei.
Aber jetzt sag mir nicht, dass sie einfach gefragt haben, planen sie sich zu trennen? Vielleicht. Und das ist alles, was im Fragebogen gefragt wurde. Sag bitte nicht, dass es
gut.
Das ist.
Das wäre toll. Nein, leider nicht. Nein, okay. Das war's nicht. Die haben Daten genommen, wo Paare über einen längeren Zeitraum alle 6 Monate befragt wurden, wie zufrieden sie mit ihrer Beziehung sind. Und anhand dieser Daten können die das voraussagen, trennen die sich oder trennen die sich nicht. Würdest du dir das zutrauen? Also man hat ja manchmal so Paare im Freundeskreis, wo man sich wundert, wieso sind die eigentlich noch zusammen? So, die sind die ganze Zeit nur am Motzen alle. Was ist da los? Hast du das Gefühl, du kannst sagen, ja, da ist bald Schluss, oder?
Nee, kann man nämlich nicht, denn ich habe schon viele Paare in meiner Umgebung gehabt, die wirklich eine, ich würde schon fast sagen, toxische Beziehung führen und wo ich dachte, das kann nicht lange halten und es hält einfach ewig, weil die einfach zu dem Beziehungstyp gehören. Ich brauche einfach Stress in der Beziehung. Das gibt es einfach, glaube ich. Also jetzt hier von Hobbypsychologin Sina, es gibt einfach Leute, die brauchen das und ich hoffe, das wurde auch mit beachtet. Die behaupten, sie wären nicht zufrieden, aber eigentlich, sie lieben es.
Ja, nee, also diese Daten untermauern das nicht.
Okay.
Also pass auf. Die haben Daten aus 4 Langzeitbefragungen gehabt. Aus Deutschland, aus Australien, aus Großbritannien und aus den Niederlanden. Mhm. Und diese Paare wurden natürlich unabhängig voneinander jedes Jahr gefragt, wie zufrieden sind sie in ihrer Paarbeziehung. So. Dann haben die Forschenden festgestellt, eine gewisse Zeit vor der Trennung gab es so einen leichten Abfall in der Zufriedenheit und dann ziemlich plötzlich einen starken Abfall in der Zufriedenheit. Und an dem Punkt, wo dieser starke Abfall kommt, dauerte es bei allen Paaren. Bei allen.
Waren es alle eigentlich? Bei allen Paaren? Ah,
ich kann es nicht oft genug betonen, Sina, bei allen. Ja, es waren alle. Bei allen Paaren dauerte es nur noch zwischen einem halben und 2,5 Jahren, bis sie sich getrennt haben. Die haben sich alle getrennt in diesem Zeitraum.
Wie lang ging die Studie? Muss ich jetzt mal fragen. Also wie lang?
Also das waren halt so Langzeitdaten über, keine Ahnung, 10 Jahre oder noch länger.
Okay.
So, und das waren mehrere, also das war nicht die Studie von diesen beiden, sondern die haben die Daten aus anderen Langzeitbefragungen genommen. Witzig ist noch, bei wem das anfängt. Also wenn ich diejenige bin, die sich am Ende trennt, die sagt so, es reicht mir jetzt, ich will nicht mehr, dann fängt dieser rasante Abfall der Zufriedenheit bei mir etwas früher an. Bei meiner Partnerin oder meinem Partner etwas später, aber bei der anderen Person ist es dann dafür noch steiler. Das heißt, wir kommen einigermaßen gleichzeitig am Tiefpunkt an. So.
Was ja erstmal, fände ich, fürs Beziehungsende auch jetzt nicht schlecht ist, ne?
Genau,
wenn beide
eigentlich
sind
sagen,
und nicht
ja.
Einer sagt, wieso, es läuft doch alles glänzend.
Total super, genau. Ja. Und dann habe ich halt einfach noch ein bisschen mehr nachgelesen drüber, ja, wie ist das eigentlich? Wie sagt man, wie beurteilt man eigentlich die Zufriedenheit in der Beziehung und welche Faktoren gibt es, um vorauszusagen, ob eine Beziehung weitergeht oder nicht? Und die sind wohl die Ersten, die geguckt haben, naja, kann man quasi vom Ende her gucken, Weil was man immer guckt, ist natürlich, wie lange sind die Leute schon zusammen und wie verändert sich die Zufriedenheit. Es ist wohl so, in den ersten 10 Jahren geht es so leicht bergab im Vergleich zum Anfang, wo man natürlich in der Regel sehr zufrieden ist. Wenn man dann diesen, ich sag mal, Knackpunkt nach 10 Jahren überwindet, dann geht es die darauffolgenden 10 Jahre wieder leicht aufwärts.
Ach krass, okay.
Bis man 20 Jahre zusammen ist und dann geht es wieder leicht runter bis, naja, man weiß es nicht, ne, bis das der Tod uns scheidet oder bis dann dieser Knall Abfall kommt sozusagen. Finde ich auch total interessant. Und die sagen, ja, aber das ist, sind auch ganz gute Indikatoren. Und es gibt auch sozusagen einen Indikator, wenn es in dieser Abwärtsbewegung, wenn es unter 70% von am Anfang bin ich 100% zufrieden geht, dann wird es kritisch. Und unter 60% Zufriedenheit, dann geht es auf jeden Fall den Bach runter.
Also da, das ist ganz fest dann,
das,
ja?
Also, naja, ganz fest. Es gibt sicherlich Ausreißer, aber das ist so sehr konsistent in allen möglichen Studien. Und sie haben jetzt gesagt, naja, aber man kann eben vom Ende her auch gucken. Naja, gibt es gegen Ende in den letzten 2,5 Jahren oder so, gibt es da so krasse Abfälle? Und von da kann man das wohl auch sehr gut sehen, sozusagen.
Ich möchte diesen Fragebogen haben fürs nächste Mal mit Freunden abhängen und über Beziehungen sprechen.
Oh, das ist einfach. Der ist öffentlich. Also es gibt eine sogenannte, also es gibt natürlich 1000 Fragebögen, um irgendwelche Zufriedenheiten abzufragen, aber es gibt so einen, der häufig verwendet wird und der auch hier verwendet wurde in diesen Studien, aus denen diese Daten kommen, und zwar die Relationship Assessment Scale. Das sind nur 7 Fragen, gibt es online frei verfügbar, verlinken wir euch gerne. Wie zufrieden sind Sie generell mit Ihrer Beziehung? Wie viele Probleme gibt es? Wie sehr geht Ihre Partnerin, Ihr Partner auf Ihre Bedürfnisse ein? Ich glaube auch noch, wie oft denken, das finde ich besonders schön, wie oft denken Sie, oh, wäre ich die Beziehung bloß nicht eingegangen? So.
Ja.
Und dann gibt es halt so Skalen, ne, von 1 bis 10 oder so.
Ja.
Und da soll man sich dann einordnen bei all diesen Fragen. Und daraus wird dann, kann man dann quasi, wenn man das immer wieder fragt, im Abstand von 6 oder 12 Monaten, kann man sehen, wie sich die Zufriedenheit verändert.
Könnte das nicht auch so eine self-fulfilling prophecy werden, wenn die Leute jetzt alle anfangen, diese Skala irgendwie einmal durchzugehen und für sich selber diesen Fragebogen abzuchecken und dann auf einmal merken, oh, die Beziehung ist zum Scheitern verurteilt. Dann möchte ich nicht, dass die Leute jetzt alle losgehen und sich trennen. Könnte das nicht passieren?
Nein, Sina, aber so funktioniert das doch nicht.
Okay.
Also eigentlich müsste man ja sogar sagen, wenn ich mache mir dadurch klar, wie zufrieden bin ich eigentlich in meiner Beziehung oder an welcher Stelle bin ich vielleicht nicht zufrieden und ich kann ja was ändern. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt von einem Tag auf den anderen in einen Zustand gerate, wo ich denke, ah, gestern habe ich noch gedacht, meine Beziehung ist super und heute denke ich so, weil ich diesen Fragebogen gelesen habe und zum ersten Mal in meiner Beziehung darüber nachgedacht habe, ob ich eigentlich glücklich bin, merke ich, oh, bin ich doch nicht.
Ich habe das erste Mal darüber nachgedacht, how much do you love your partner? Stimmt,
ja,
ich auch nie
genau.
Eigentlich gar nicht.
Gar nicht, ja, danke. Genau, und wenn das der Fall ist, dann ist es vielleicht auch gar nicht so blöd, sich zu trennen.
Ja.
Und ansonsten kommt man, wenn man halt merkt, ah, okay, ich werde unzufriedener, und wenn man sich dessen bewusst wird, und sei es durch diesen Fragebogen, dann kann man ja was machen.
Das stimmt.
Also die eine Professorin, die Hauptautorin der Studie ist, die sagte auch in einem Interview, was ich gelesen habe, ja, wenn man in diesen Bereich kommt, wo die Zufriedenheit sinkt, so, und man merkt, der Abfall wird so ein bisschen mehr, also die Zufriedenheit sinkt stärker, aber es ist noch nicht der totale Crash, dann ist auch ein guter Moment zu sagen, okay, jetzt versuchen wir noch an unserer Beziehung zu arbeiten und wir wollen gerne noch was machen. Wenn es schon so voll in den Keller geht, ist wohl so ein Zeitpunkt, wo viele Paare erst zu einer Beratung gehen oder versuchen, irgendwie noch was zu machen. Und dann ist es halt häufig schon sehr spät und schon schwierig, noch was zu ändern, noch die Kurve zu kriegen. Aber wenn man das früher macht, dann sind die Chancen gar nicht so schlecht.
So, last but not least, es ist nie zu spät. Deswegen gibt es noch einen Shoutout an eine ganz besondere Person, die gerade sehr weit über uns im Low-Earth-Orbit unterwegs ist, nämlich an Rabea Rogge. Hast du es mitbekommen?
Yay!
Yay, jedes Mal kriege ich die Krise, wenn ich sage, es ist die allererste deutsche Frau im Weltall.
Wie viele deutsche Männer sind schon ins Weltall geflogen?
Ach Gott, keine Ahnung. Aber also insgesamt sind ja schon ziemlich viele Männer ins All geflogen. Und deutsche Männer, boah, das weiß ich gar nicht genau.
Auf jeden Fall mehr
nicht
als mehr, einer.
Also ich glaube, es sind nicht mehr als 10.
Ja, aber 1 zu 10. Come on. Also
wäre schon mal, gucke ich nochmal nach, wie viele es insgesamt sind. Aber es ist die erste deutsche Frau. Viel wichtiger finde ich die Frage, wann ist überhaupt die allererste Frau so international ins All geflogen? Weißt du es? Wann Valentina Tereshkova ins All geflogen ist? Wie lange das her ist? Schätz mal einfach.
Ich sag mal Ende der 60er, Anfang der 70er.
62 Jahre her, ja.
Boah, Leute.
Genau, also es ist irgendwann zwischen 60 und 70, genau. Also 62 Jahre her, da kam Tereshkova 1963 ins All. 2 Jahre übrigens, nachdem überhaupt der erste Mensch, Juri Gagarin, ins All geflogen ist. Und dann kam 1982 wieder die zweite
Frau. Die nächste,
Frau,
oh auch, Gott, ja, ist jetzt 20 Jahre
auch,
später.
Genau, das war Svetlana Savitskaya, das ist auch auch östlich. Und dann kam irgendwann auch ein östlich. Jahr später mal die erste Amerikanerin. 1991 dann die erste Britin. Dann sind wir hier in Europa angekommen. Ja, und auch dann sind es jetzt nochmal über 30 Jahre, bis die erste deutsche Frau es ins All geschafft hat. Und es ist Rabea Rogge und wir sind sehr, sehr stolz auf sie, weil
yay.
Ich bin schon alleine sehr, sehr stolz, weil ich meine, es ist eine Mission, die Fram-2-Mission, ne, die mit SpaceX hochgeflogen ist, die dem Weltraumtourismus zuzuordnen ist. Das heißt nicht, dass sie da oben jetzt 5 Tage einfach nur Spaß haben, sondern die eben auch ein paar Aufgaben, Experimente sich überlegt haben, mitgenommen haben. Zum Beispiel Austernpilze lassen sie bei Fram-2 wachsen. Was auch passiert, soll das erste richtige Röntgenbild erstellt werden von einem Menschen. Und was mich natürlich sehr, sehr freut, Fortpflanzungshormone vom weiblichen Körper sollen untersucht werden. Man kann sich ja auch mal weiblichen Körper in Unterweltraumbedingungen angucken. Ach, könnte ja auch mal nicht schaden.
Ist doch bestimmt genauso wie bei Männern alles, oder?
Genau, müssen uns gar nicht drum kümmern. Und was auch interessant ist an der Fram-2-Mission ist, dass sie über die Polarregionen fliegen. Das passiert auch nicht so oft. eine bemannte oder diesmal jetzt auch befraute Mission, wo über die Polarregionen geflogen wird und auch ein bisschen Bilder und Daten von den Polarregionen gesammelt wird. Und wer ist dabei? Es ist Rabea dabei und noch 3 andere Menschen. Eine Wissenschaftlerin, die nämlich Elektrotechnik studiert hat. Also sie ist eine Ingenieurin.
Ingenieur.
Hat an der ETH Zürich und auch an der TU Berlin studiert. Und es ist wieder eine der Personen, ich weiß nicht, wie viele du in deinem Umkreis hast, aber in meinem Umkreis habe ich viele, die ihr Herz an Spitzbergen verloren haben, an die Arktis, die nämlich in der Uni Trondheim jetzt promoviert zu arktischer Robotik. Habe ich zumindest so.
Was zur Hölle ist arktische Robotik?
Also sie guckt sich zumindest robotische Systeme an und wie sie vielleicht in so harten, extremen Orten wie der Arktis unterstützen können. Das wäre jetzt mein Guess dazu. Naja, und wir freuen uns, dass Rabea als nicht nur Weltraumtouristin einfach so da oben ist, sondern dass wir sogar eine deutsche Female Scientist Bubble, die ist sehr, sehr stolz, dass wir eben einfach eine Wissenschaftlerin da oben haben. Rabea, wir sind sehr, sehr stolz auf dich.
Ja, das ist wirklich toll. Ja. Und wir zeichnen, Sina, diese Folge am Girls' Day auf.
Stimmt, genau.
Das ist äußerst passend.
Auch wirklich ein sehr guter Zeitpunkt. Sie ist am 1. April geflogen. Es ist natürlich auch kein Scherz. Sie ist wirklich im All, ne? Und wir nehmen das heute am Girls' Day auf. Wo ich heute auch mit ein paar Girls unterwegs war, ein paar Mädchen betreut habe zur Wissenschaftskommunikation beim DLR. Shoutout an meinen anderen Arbeitgeber. Und ich auch mich da wieder ein bisschen informiert habe, Frauen im Bereich Forschung und Entwicklung, so die letzte Statistik, die ich gefunden habe, Anteil 2021, 29,4% in Deutschland, immer noch sehr, sehr wenig Frauen in der Wissenschaft.
Also Mädels und Frauen, haut rein, ihr könnt es schaffen, guckt euch Rabea an. Ich finde das auch total gut, dass wir damit sozusagen jetzt rausgehen aus dieser Folge, dass wir sagen, hey, wir wollen nochmal alle motivieren. Also wir wollen natürlich gerne junge Menschen aller Geschlechter motivieren, in die Wissenschaft zu gehen. Das ist total wichtig. Macht es, wenn ihr irgendwie Bock darauf habt und ihr werdet das irgendwie hinkriegen, auf jeden Fall. Und ansonsten geht er halt in Wissenschaftsjournalismus, wenn es mit der wissenschaftlichen Karriere nicht klappt.
Genau, wenn es auch nicht klappt, gibt es immer noch Wege, wie man sein Geld verdienen kann. Man kann sich über Experimente aufregen oder über Laborergebnisse, die nicht funktionieren. Man kann sich aber auch, wie ich, einfach in einem Podcast ein bisschen immer aufregen. Ist auch schön, wenn ihr einen Ort sucht. Es wird einen geben für euch.
Sehr gut. Also, ich finde, das ist auch ein guter Schluss für die Folge jetzt. Bis nächste Woche.
Ja, das stimmt. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.
Die Redaktion hatten Janine Funke und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und jetzt noch ein anderes Thema, nämlich wenn ihr euch für Nachhaltigkeit interessiert und euch auch das Thema Nachhaltigkeit im Alltag nicht loslässt. Mir geht es auch oft so, dass ich überlege, sollte ich das Heißwasser wirklich so lange laufen lassen oder ich weiß es nicht. Vielleicht macht ihr euch oft Gedanken, wie ihr irgendwas Gutes tun könnt. Dann habe ich hier eine Podcast-Empfehlung für euch, die heißt Besser Leben. Das ist ein Nachhaltigkeitspodcast von Bayern 1. Melita Wahlam und Florian Kienast beantworten dort Fragen wie zum Beispiel, wie nachhaltig kann eine Kreuzfahrt wirklich sein? Gute Frage. Oder was würde ein Tempolimit wirklich bringen? Auch eine sehr wichtige und auch sehr diskussionswürdige Frage. Jede Woche gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Große Empfehlung von uns.